ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ja, mit dem Album wurde das Tor zur Weltkarriere aufgestoßen.
Niemand hat Lust, seine Hausaufgaben nochmal zu machen, wenn der Wind sie auf dem Schulweg weggeweht hat.
Und was sollten wir jetzt tragen, wenn unser Lieblingsalbum 9089 ist?
Dann würden wir hellblau tragen.
Shake it off. Shake it off.
Entscheidend in der Musik ist die Stille zwischen Noten.
Das Album 1989 ist eine Trotzreaktion, eine jetzt erst recht Platte.
Ich bin Katharina Heinius, hallo. Taylor Swift, um die Königin der Superlative geht es heute hier im SWR1 Meilenstein-Podcast. Sie ist gerade die erfolgreichste Künstlerin ever. Möchte ich sagen, mit 1,6 Milliarden US-Dollar ist sie jetzt kürzlich zum Erscheinen dieser Meilensteinfolge zur reichsten Musikerin der Welt gekürt worden. Mit ihren Rekorden könnte sie fast schon ein eigenes Guinness-Buch herausbringen. Ich habe da mal ein paar rausgepickt. Top Artist Streams an einem Tag heißt, Taylor Swift ist die Künstlerin, deren Musikkatalog die meisten Spotify-Streams verzeichnet hat. An einem Tag. Sie ist die Rekordhalterin bei gleichzeitig platzierten Alben. Heißt, mit 10 Alben hält sie den Rekord für die meisten gleichzeitig in den US-Billboard 200 Charts platzierten Alben einer lebenden Künstlerin. Mit 19 gewinnt Taylor Swift als jüngste Künstlerin ever den Entertainer of the Year Preis der Country Music Awards und mit 20 dann ebenfalls als jüngste Künstlerin den Grammy als Artist of the Year. Außerdem hat sie als einzige Frau dreimal den Grammy für das beste Album des Jahres gewonnen, darunter auch für das Album, über das wir heute sprechen werden, 9089. Mir persönlich sind ja so Preise und Rekorde immer recht egal. Ich kann das gar nicht richtig sagen, warum, aber für mich ist das überhaupt nicht relevant, ob man jetzt für dieses oder jene Album eine Auszeichnung bekommen hat. Das ist für mich nicht unbedingt ein Merkmal für Qualität, Musikalität oder gar Leidenschaft. So Preise sind erstmal ein Abbild der Gesellschaft, wo sich eine Gesellschaft hinbewegt und sie bewegt sich zurzeit in Richtung Taylor Swift. Sie ist der Maßstab der Dinge. Warum das so ist, das wollen wir hier heute im SWR1 Meilensteine-Podcast ein bisschen herausfiltern anhand ihres fünften Studioalbums 9089. Es ist im Oktober 2014 erschienen und benannt nach ihrem Geburtsjahr. 1989. Schon mit dem ersten Song vom Album zeigt uns Taylor, wo es für sie jetzt hingeht. Für Taylor Swift geht es nicht nur in eine neue Stadt, sondern sie bewegt sich auch in einen neuen Sound. Sie nimmt uns mit nach New York, ihrer neuen Heimatstadt in Welcome to New York. It's a new sound, schroffe Drum Machines, 80er Synthesizer, harte verzerrte Bässe. Das ist die neue Taylor Swift, die ihren Weg gefunden hat, weg vom Country hin zum Pop. Taylor Swift bezeichnet 9089 als ihr erstes offizielles Pop-Album. Und das hört man auch mit ihrem Superhit Shake It Off. Sie zeigt sich kämpferisch gegen alle negativen Nachrichten der Boulevardpresse und sie beendet ihre Freundschaft mit Kollegin und Sängerin Katy Perry in Bad Blood. Es geht um Irrungen und Wirrungen, um Beziehungen, Ex-Freunde, potenzielle Liebhaber. Es geht um die Macht der Medien. Es geht um nichts und gleichzeitig um alles. Es geht vielleicht auch um Starbucks in Blank Space. Peter Schulze hat uns geschrieben an meilensteine@swr.de und eine lange Liste mitgeschickt, welche Alben wir doch unbedingt hier im Podcast mal besprechen sollten. Darunter auch 9089 von Taylor Swift. Er schreibt, 9089 fällt natürlich in die Kategorie moderne Klassiker, auch wenn ich viel eher Folklore und Red von ihr mag, so ist dies sicherlich das prägende Album einer der talentiertesten und erfolgreichsten aktuellen Musikerinnen. Wenn sie es schon geschafft haben, Beyoncé einen Meilenstein zu widmen, dann schaffen sie es bei Taylor Swift auch. Dann machen wir das jetzt doch einfach. Wir tauchen ein in das faszinierende Universum von Taylor Swift von 1989. Wir sprechen über ihr ganz persönliches Hitgeheimnis, den Taylor-Hype und vor allem auch über ihre doch auch ganz bemerkenswerten Fans, die sich selbst auch liebevoll Swifties nennen. Eine davon ist heute hier mit im Studio aus der SWR1 Musikredaktion, Nina Wassmund. Hallo Nina.
Hallo.
Ich freue mich heute auch ganz besonders, einen Gast dabei zu haben. Er hat immer eine Antwort in Sachen musikalische Notlage. Er ist promovierter Popmusikwissenschaftler, Musikcomedian. Zu seiner Therapiemethode gehört das sagenumwobene Sample-Pad, das er auch heute mit dabei hat. Ich freue mich ganz besonders über Dr. Pop, Markus Henrik. Hallo, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Markus, du bist zurzeit in Deutschland auf Tour mit deinem Soloprogramm Hitverdächtig auf den Kabarettbühnen in ganz Deutschland. Bei so einem Tourtitel darf doch Taylor Swift im Programm eigentlich nicht fehlen, oder?
Ja, das stimmt. Man kann mir in meiner Show auch digital Fragen einreichen in der Pause. Und eine häufige Frage, die da kommt, lautet: Warum ist Taylor Swift eigentlich so erfolgreich? Ich verstehe es einfach nicht. Und dann versuche ich auf der Bühne kleine Musikanalysen zu machen, aber ich spreche natürlich auch über die Marketing-Tricks bei Taylor Swift, denn sie hat ja mittlerweile 2 Privatjets, nicht nur einen. Und wenn sie unterwegs ist, steigt sie auch in die teuren Hotels ab. Sie war, glaube ich, in Düsseldorf in einem Hotel und hat 20.000 Euro die Nacht gezahlt, aber ich glaube, da war Frühstück schon mit drin. Und mit sowas beschäftige ich mich dann auch bei meiner Live-Show.
Taylor Swift war, du hast es schon angedeutet, ja jetzt im Sommer hier in Deutschland, in Gelsenkirchen, Hamburg und München hat sie Konzerte gegeben. Zeitweise wurden dort an einem Abend mehr mobile Daten versendet und empfangen als beim kompletten Wacken Open Air in diesem Sommer. Und das will schon was heißen. Habt ihr Taylor live gesehen dieses Jahr?
Ganz Wunderpunkt, ehrlich gesagt, zum Einstieg als Swiftie. Denn ich muss sagen, leider nicht. Bei mir lief der Ticketverkauf super unglücklich. Es klingt wie ein Joke, aber als ich es endlich durch diese endlose Warteschlange geschafft habe, hatte ich tatsächlich in unserer SWR1 Mittagskonferenz das Wort. Und als ich fertig ausgesprochen hatte, gab es keine Tickets mehr. Naja, ich bin dann wenigstens ins Kino gegangen, in den Eras Tour Film. Und da ist man ja dann auch eigentlich fast noch näher an ihr dran. Bei der nächsten Tour setze ich auf jeden Fall nochmal ganz andere Hebel in Gang, um an Tickets zu kommen.
Markus, wie war es bei dir?
Ja, da kriege ich jetzt, wenn ich das höre, fast schon schlechtes Gewissen, weil ich war dabei und hatte Glück. Also ich habe, glaube ich, eine Woche vorher in einer Story von einer Freundin gesehen, ich hätte hier noch ein Ticket. Wer will das denn haben? Und da habe ich gesagt, ja gut, ich. Und ich war dann in Swiftkirchen dabei, so wurde Gelsenkirchen für 3 Tage umbenannt und ich musste da jetzt nicht irgendwie für das Ticket eine Niere verkaufen oder den Bausparvertrag auflösen, es waren nur 90 Euro. Billiger ging es eigentlich gar nicht, das war aber ein Platz fast hinter der Bühne, da konnte ich aber sehen, wie sie mit dem Putzwagen reingefahren kam. Kennt ihr das von TikTok-Videos oder so, wie die dann reingeschmuggelt wird? Also das ist für manche Fans ganz spektakulär. Ich war da sehr weit weg, aber es war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erfahrung aus wissenschaftlicher Sicht.
Markus, ganz kurz vorweg, ich habe es schon angedeutet, 1989 ist ein Album, das nach ihrem Geburtsjahr 1989 benannt ist. Taylor Allison Swift ist am 13. Dezember 1989 zur Welt gekommen, in Reading, Pennsylvania, auf einer Christbaumfarm aufgewachsen. Sie trägt den Namen Taylor nach dem amerikanischen Singer-Songwriter James Taylor. Ihre Mutter, das ist auch bekannt, hat ein Talent für Marketing. Was steckt hinter der Erfolgs-DNA von Taylor Swift?
Ja, ich würde sagen, das wichtigste Gut ihres Erfolgs ist die Authentizität und die Nähe, die große Nähe zu den Fans, die ihr absolut abgenommen wird. Also selbst ich, der wahrlich jetzt kein Swiftie ist, hatte beim Konzert das Gefühl, Mensch, die ist aber nett, mit der würde ich auch am nächsten Tag vielleicht da im Ruhrgebiet durchs Bergbaumuseum schlendern. Und auch hinter den Kulissen scheint sie keine abgehobene Diva zu sein, sondern sie behandelt die Leute sehr respektvoll. Da hört man auch sehr wenig von Skandalen. Aber sie hat sich einfach fleißig hochgearbeitet. Also sie hat als Kind gelernt, auf einer 12-seitigen Gitarre zu spielen. Das ist für kleine Kinderhänder besonders anspruchsvoll, dann die ganzen vielen Saiten runterzudrücken.
Das ist sehr schwer in der Hand, ne? Also da braucht man Kraft einfach auch.
Ja, selbst für Erwachsene ist das nicht so einfach und damit hat sie angefangen, ist teilweise sehr autodidaktisch an die Sache herangegangen und sie ist sehr fleißig. Also sie hat ungefähr 250 Songs schon veröffentlicht und man muss klar festhalten, es gibt sehr, sehr wenig Vorwürfe wegen vermeintlichen Plagiaten und das ist bei Künstler in ihrem Alter oder Künstlerinnen nicht immer so der Fall. Also bei Dua Lipa hört man fast jede Woche irgendwas. Und ich habe da auf meinem Samplebett eine Kleinigkeit vorbereitet. Also es gibt einen Song, da hatten die damals selber, also hatte Taylor Swift und ihr Team selber Sorge, dass die da was geklaut hätten. Und zwar handelt es sich um dieses Lied hier. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look What You Made Me Do von 2017. Und bevor das Lied veröffentlicht wurde, haben die Right Said Fred kontaktiert, weil die Sorge hatten, dass diese Melodie doch ein wenig zu nah dran sei hieran. I'm too
sexy for my love. Das hört man eindeutig. Love's going
to leave. Die 90er sind back in the house. Und dann hat man den angeboten, bevor wir jetzt hier irgendwie Ärger kriegen, könnt ihr doch in die Songwriting Credits aufgenommen werden. Aber ich finde, also wir hören noch mal rein hier Taylor Swift. Mich erinnert das ein bisschen mehr an das hier von Fergie. Naja, das gibt's oft in der Popmusik. Die Rhythmik ist halt so ein bisschen ähnlich. Aber das spricht auf jeden Fall für sie, dass man gar nicht gesagt hat, okay, wir lassen es darauf ankommen, sondern wir versuchen das im Vorhinein zu klären. Und finanziell war das für Right Said Fred auf jeden Fall eine sehr gute Lösung, Teil der Songcredits zu werden.
Danke für den kurzen Einblick in Taylor Swift und auch, wie sie im Songwriting vorgeht. Kommen wir nun endlich zum Album 9089, über das wir heute hier ausführlich sprechen wollen. 2014 ist das Album erschienen und genau über diese erste Albumversion sprechen wir heute auch hier im SWR1 Meilenstein Podcast. 2014 ist Deutschland Fußballweltmeister geworden in Brasilien. Eine Maschine der Malaysian Airlines verschwindet spurlos auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking und in Westafrika breitet sich das Ebola-Fieber aus. Musikalisch sind wir 2014 neben Taylor Swift bei Helene Fischer. Sie steht auf Platz 1 der offiziellen deutschen Jahrescharts mit ihrem Überhit Atemlos durch die Nacht. Dann ist da noch Pharrell Williams auf Platz 2 mit Happy. Ed Sheeran auf der 8 mit I See Fire. Und One Republic, die sind in den Jahrescharts auf Platz 10 gelandet mit Love Runs Out. Also viel los da auf den vorderen Plätzen, zu denen sich dann auch noch Taylor Swift gesellt. Aber nun erstmal zu dir, Nina. Erzähl uns ein bisschen was zur Vorgeschichte von 9089.
Ja, das Album 1989 ist eine Trotzreaktion, kann man sagen. Eine jetzt erst recht Platte. Wir haben ja eben schon gehört, Taylor ist sehr fleißig. Man kann auch sagen, sie ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, sehr willensstark. Mit 11 Jahren stand sie wirklich schon in Nashville mit Karaoke-Demos bei Plattenlabels und hat gesagt, ich will einen Plattenvertrag, call me. Und mit 12 hat sie dann angefangen, eben Songs selbst zu schreiben auf der Gitarre, wie Markus eben schon erzählt hat. Und sie ist auch mit 14 die jüngste Songwriterin gewesen, die je bei Sony unter Vertrag genommen wurde und einen Plattenvertrag bekommen hat. Und entsprechend, ich erzähle das alles, um klarzumachen, wie sie die Niederlage 2013 bei den Grammys erlebt hat. Da ging der Preis für das Album des Jahres nämlich nicht an ihr viertes Album Red, den Vorgänger von 1989, sondern an Daft Punk für Random Access Memories. Sie war davon so frustriert, dass sie nicht mehr auf die Afterparty gegangen ist, sich zu Hause mit Burgern vollgestopft hat an dem Abend und auch ein bisschen geweint hat, wie sie zugibt, und dann einfach schlafen gegangen ist. Und mitten in der Nacht um 4 Uhr morgens ist sie aufgewacht und hat gesagt, okay, kompletter Cut, ich muss einfach ein besseres Album machen, um diesen Preis zu gewinnen. Es soll ein reines Pop-Album sein, ich will keinen Mix mehr machen aus Pop und Country wie vorher, sondern nur noch reiner 80s Synthpop und morgen geht's los. Und sie hat sich auch geschworen, ich will auf keinen vom Plattenlabel mehr hören. Ich will nur noch mit den Besten zusammenarbeiten, also mit den Producern, die bei den Hits von ihrer Platte Red mitgeschrieben haben. We Are Never Ever Getting Back Together und I Knew You Were Trouble. Das waren die beiden schwedischen Erfolgsproduzenten Max Martin und Shellback, zu denen kommen wir noch. Und mit denen wollte sie eben das Album komplett jetzt machen und sich da nicht reinreden lassen. Und man kann auch sagen, dieses Geburtsjahr 1989, das impliziert ja auch so eine Art Neustart oder Wiedergeburt. Und das ist die Platte auch. Und es passt auch dazu, dass Taylor 2013 eben auch an so einem Wendepunkt in ihrem Leben steht. Sie zieht nach New York, sie schneidet sich die Haare ab zu so einem Anna Wintour Bob und verbringt nach diesen vielen öffentlichen Anfeindungen in der Presse über ihr Privatleben mal eine ganze Zeit jetzt nur noch mit ihren Freundinnen als mit den Männern.
Stimmt, sie hätte das Album auch Taylor Swift in dem Sinn nennen können, nach ihrem Namen. Aber es gab ja schon auch ein Album, das nach ihr benannt ist.
Ihr Debütalbum heißt genau. Taylor Swift, genau, von 2006.
Markus, warum ist 9089 von Taylor Swift für dich ein Meilenstein?
Ja, mit dem Album wurde das Tor zur Weltkarriere aufgestoßen. Und es ist also deutlich poppiger und tanzbarer als das Vorgängeralbum Red. Und nehmen wir mal Shake It Off. Also ich glaube, das ist ein Lied, zu dem jüngere Generationen noch in vielen, vielen Jahren tanzen werden. Ähnlich wie Kinder der 90er. Vielleicht zu Backstreet Boys Songs, also das trifft auf mich auf jeden Fall zu.
Ja. Und Britney Bitch natürlich.
Auch mit Max Martin, der ja hier in diesem Podcast bestimmt noch eine Rolle spielen wird, eine größere. Weil ja, wie eben schon erwähnt, der hat, ich glaube, an 7 Songs mitproduziert und komponiert bei dem Album 1989. Und ja, ich glaube, das war auch ein wesentlicher Grund, warum es mit Taylor Swift dann so richtig nach vorne ging.
Den Meilensteine-Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Und los geht's jetzt mit Blank Space und, ja, ihren Starbucks-Lovers. Habt ihr es auch gehört, Markus? Da sind sie, die Starbucks-Lovers. Ein echter, wir würden sagen, Hitverhörer.
Ja, genau. Es heißt ja, glaube ich, richtig, got a long list of ex-lovers. Und das Lustige ist, selbst die Mutter von Taylor Swift hat das falsch verstanden, wie übermittelt wurde. Sie hat dann ihre Tochter angerufen und gefragt, was singst du da? Willst du einen Kaffee oder was? Und dann musste Taylor Swift das gegenüber ihrer Mutter auflösen, was ich sehr charmant finde.
Blank Space ist ein Song, den Taylor Swift zusammen mit dem schwedischen Produzenten Max Martin aufgenommen und arrangiert hat. Wir haben eben schon viel über ihn gesprochen. Sie hat schon auf dem Vorgängeralbum zu 9089 auf Red mit Max Martin zusammengearbeitet. Er ist ja auch bekannt für seine Zusammenarbeit mit Britney Spears in den 90ern. Hit Me Baby One More Time zum Beispiel. Auch ein Riesenerfolg damals. Markus, zeigt diese Zusammenarbeit den unbedingten Willen von Taylor Swift, jetzt mit diesem Album ja, ein waschechter Popstar zu werden?
Ja, das kann man wohl sagen. Also Max Martin hat nach Paul McCartney die meisten Nummer-1-Hits in den US-Charts geschafft. Er hat den meistgeklickten Song kreiert, der jemals auf Spotify hochgeladen wurde mit mehr als 8 Milliarden Aufrufen. Das ist Blinding Lights von The Weeknd. Und ja, hat einfach einen sehr großen Anteil an dem Erfolg des Albums, über das wir sprechen. Und das können wir auch ganz konkret an so ein paar Musikbeispielen festmachen. Also wir hören mal rein hier bei Blank Space in den Anfang der Produktion. Und da hört man direkt diese Sounds, wovon Nina auch schon gesprochen hat, die so ein bisschen nach 80s klingen. Und das können wir auch ganz konkret festmachen an der 808. Das ist ein Drumcomputer der Firma Roland aus dem Jahr 1980, also 808. Und der Drumcomputer war damals viel zu teuer, dass der irgendwann verramscht wurde. Und da war der in Second-Hand-Läden in New York. Und dann haben Rapper aus New York erste Beats damit gebaut. Und darum gibt es immer relativ schnell so Hip-Hop-Assoziationen, wenn man diesen Sound hört. Ich mache jetzt noch eine Halt hinzu. Also ich spiele gerade die 808 ab, im Original. Ja? Und die läuft bei Blank Space quasi die ganze Zeit mit und die wurde dann ein bisschen fetter gemacht. Mit so Sounds. Und dafür war auf jeden Fall Max Martin für verantwortlich. Und er hat nicht nur Hip-Hop-Drum-Sounds aus den 80ern eingebaut, sondern auch, ja, ich habe es versucht mal so ein bisschen hier hervorzuheben, so kleine Glöckchen-Sounds, das macht das Ganze sehr leicht. Und da läuft auch etwas mit, was mit dem Yamaha DX7 produziert wurde. Mhm. Das mit wichtigste Keyboard der 80er Jahre.
Sehr schön. Vielen Dank für diese Klangwelten, die da plötzlich aufgehen. Und ich verstehe plötzlich, wo auch der Sound herkommt und den Sound, den sie auch wollte in dem Moment. Nämlich einen 80er, den sie ja auch angekündigt hat.
Ja, genau, diesen 80er-Sound, der irgendwie auch so ein bisschen was Schwebendes hat und auf jeden Fall immer was Tanzbares.
Und auch das voll Modernes im Moment.
Ja,
sie
absolut.
Ist ja nicht die Einzige, die diesen Sound verwendet.
Also ja, das stimmt. Also wenn wir nochmal auf das erfolgreichste Lied aller Zeiten bei Spotify zu sprechen kommen, das wurde ausschließlich mit 80er-Jahren-Sounds gemacht. Blinding Lights von The Weeknd. Ja, wenn ihr wollt, können wir da auch mal kurz reinhören. Und das ist auch sehr klug, mit diesen Sounds zu arbeiten, weil jüngere Generationen sagen, das klingt ja irgendwie ganz cool, ich will mehr davon. Und dann sagen die Eltern, ja, mach ruhig lauter, das klingt wie meine Jugend. Mhm. Also diese Retro-Sounds bringen einfach die Generationen zusammen. Und als ich beim Konzert von Taylor Swift war, habe ich auch viele Mütter mit ihren Töchtern erlebt, die beim Konzert waren. Also das ist immer eine ganz gute Idee. Das hat natürlich Taylor Swift nicht erfunden. Es gab auch schon, dass Elvis Sachen von Franz Liszt übernommen hat. Und in den 90ern haben Take That ganz viel von Barry Manilow aus den 70ern übernommen. Also dieser
Phil Collins hat auch in den 80ern viele Soul-Klassiker aus den 60ern übernommen.
Richtig, genau. Ja. Also dieses Generationsverbindende ist immer ein sehr guter Ansatz. Wenn so 20 Jahre dazwischen liegen, zwischen dem Sound oder den Melodien, die man von damals kennt, ist das eigentlich der richtige Weg zum Erfolg.
Auch ein schönes Beispiel dafür oder ein schönes Argument dafür, dass Popmusik ja nie im luftleeren Raum stattfindet, sondern die hat ja immer einen Bezug auf irgendetwas.
Exakt. Und ja.
Taylor Swift ist ja auch eine Sache ganz wichtig, und zwar, dass sie am kompletten Produktionsprozess beteiligt ist. Nina, sie hat ein ganz wichtiges Soundelement diesem Song auch hinzugefügt. Wir hören mal ganz kurz rein. Hier ist der Pen-Click. Da war er. Hier nochmal, es geht um dieses kurze Klickgeräusch. Als Pen-Click ist dieses kleine Geräusch in die Geschichtsbücher eingegangen. Was hat es damit auf sich, Nina?
Das ist eigentlich Taylor, die schnalzt. Also sie hat die Idee für diesen, genau, also. Sie hat die Idee für den Refrain und den Hook an Max Martin und Shellback rangetragen. Also in dem Fall kam erstmal die Musik, die Akkorde und alles von ihr. Und die Sounds hat Max Martin dann ergänzt, wie Markus es gerade schon ausführlich erklärt hat. Und diese Originalaufnahme davon, wie sie eben auf ihrer Gitarre Max Martin das erste Mal das vorspielt, die hat sie auch bei einer Listening Session des Albums im Grammy Museum in Los Angeles vorgespielt. Und ich habe da mal einen kleinen Ausschnitt draus mitgebracht.
I've got a blank space, baby, and I'll write your name. I did that when I played them the original idea. And you'll hear Max go, oh my God, I love it. That's so annoying. They're all gonna kill you.
Ja, es ist geil, wie sie erzählt, dass Max Martin als erstes so reagiert hat. Oh, ich lieb's, aber es ist so nervig, alle werden dich umbringen wollen.
Ich find's auch total schön, weil das zeigt, wie sie, und das fällt mir auch bei vielen weiteren Songs von ihr auf, sie macht eins als Popkünstlerin, sie baut Pausen ein, also Stille, Leere, wo kein Beat läuft. Und das ist genau dieser, sie füllt eine kurze Pause und dadurch ist die Aufmerksamkeit wieder da, habe ich das Gefühl. Sie macht... Und dann kann der Song weitergehen.
Das hat ja schon Mozart gesagt, dass es quasi die Musik nur im Vordergrund stehen kann und wirken kann, wenn es auch Pausen gibt.
Genau, das Entscheidende in der Musik ist die Stille zwischen Noten, hat er, glaube ich, gesagt.
Genau.
Und John Cage hat es dann mit 4,33 auf die Spitze getrieben. Ne?
Ich liebe dieses Stück 4,33. Ja. Danke, dass du es erwähnst.
Aber dieser Alltagssound, der hier drin ist, den finde ich wirklich toll. Und das steht auch in einer gewissen Tradition. Also Pink Floyd haben das ja ganz viel gemacht. Oder Dolly Parton bei 9 to 5, da hört man so ein Schreibmaschinengeräusch. Also ich finde immer sowas ganz toll. Und ich finde super, Nina, dass du dieses Beispiel mitgebracht hast, wo man hört, wie sie erklärt, wie der Song entstanden ist. Weil es gibt ja rund um Taylor Swift auch unglaublich viele Verschwörungstheorien, dass die ein Konstrukt ist, dass alles für sie gebaut wird, dass sie vom Pentagon bezahlt wird. Das wurde auch wirklich verbreitet. Aber wenn man sich das mal anschaut, und ich habe da einige Videos zugefunden und war da auch echt beeindruckt, weil ich erstmal auch dachte, naja, Max Martin hat die ganze Sache in die Hand genommen. Aber bei diesen Making-of-Aufnahmen sieht man, dass der eigentlich eher im Hintergrund agiert hat. Also, dass Taylor Swift mit den ganzen Ideen ankam und er eher das gemacht hat, was eigentlich ein Produzent im klassischen Sinne auch machen soll. Guckt, wie er das Ganze zusammenbringt, wie er es koordiniert, wie er Ideen einbringt. Ja, wie es vielleicht auch bei George Martin mit den Beatles früher so war, dass man eigentlich die Künstler kreativ machen lässt und man setzt das gewisse Etwas drauf. Das war bei George Martin sehr, sehr groß, bei den Beatles natürlich. Aber hier Max Martin und Taylor Swift, er nimmt da eher so die Rolle als ein begleitender Produzent und nicht als ein komplett ausführender, alles entscheidender Produzent ein.
Das muss man auch erstmal machen, auch als Produzent. Also ich habe da so ein Bild im Kopf. Taylor Swift kommt an und hat im Prinzip das Häuschen mit der Kern saniert. Und dann setzen sie sich zusammen und gestalten die Innenausstattung, ja, würde ich sagen.
Und werkeln so ein bisschen dran rum, genau. Und die Sounds,
gucken,
da hat er
wo
ganz,
sie den Tisch, ja, hinstellen und vielleicht das Sofa. Und
bei den Sounds, da macht er natürlich dann ganz viel, genau. Aber die Grundideen, sowohl die Texte als auch oft die Melodien, die kommen sehr oft von ihr.
Blank Space hat sie auch geschrieben, war ja damals Taylors Antwort auf das mediale Interesse an ihrem Liebesleben. Sie singt zum Beispiel, ich habe eine lange Liste an Ex-Lovern, wir haben drüber gesprochen, keine Starbucks-Lover, sondern die lange Liste an Ex-Lovern, die euch sagen werden, ich sei verrückt. Das ist ja schon auch eine sehr selbstbewusste Haltung, die sie hier an den Tag legt.
Ja, total. Also der Song ist einfach als pure Satire geschrieben. Das ist ihre komplett ironische Reaktion auf den ganzen Sexismus und Frauenhass, den sie so erfährt. Die Medien haben sie ja als Anfang 20-Jährige echt fertig gemacht und sie wirklich als männerverschlingende Seriendaterin dargestellt, überall in der Presse. Und bei Awardshows gab es Sprüche so nach dem Motto, die hat einen nach dem anderen. Und früher hätte sie sich darüber einfach nur tierisch geärgert, so nach dem Motto, warum trampeln denn immer alle so auf mir rum? Ach, wie gemein. So wie sie das zum Beispiel 2010 auf ihrem dritten Album Speak Now mit dem Song Mean gemacht hat. Können wir mal kurz reinhören.
Mandoline?
Genau, da war sie noch voll in den Country-Gefilden. Und der Song zum Beispiel richtet sich direkt an einen ihrer schärfsten Kritiker, der sie richtig fertig gemacht hat und sie zum Teil als jung und dumm bezeichnet hat. Und da hat sie eben das rumgedreht und aber diese Perspektive noch so aus dieser Opferposition eingenommen. So, warum denn ich und warum so gemein? Und jetzt, 2013, geht sie da eben raus und überlegt sich, Mensch, dieser Vamp, zu dem ich gemacht werde öffentlich, der ist ja eigentlich viel komplexer und glamouröser, als ich es wirklich bin. Die Frau jettet durch die Welt, sammelt Kerle ein, rastet irgendwie aus, weint Tränen in ihr Marmorbad auf ihre Perlenketten. Und aus dieser Perspektive lässt sich doch eigentlich ein toller Song schreiben. Das heißt, sie nutzt die Fremdzuschreibung für sich, macht sie sich zu eigen und erhebt sich damit über alle Kritiker und sagt einfach, wenn du so spielen willst, dann spielen wir so. Für einen Song werd ich diese Frau. Und bei Blank Space hat sie auch gar nicht lang gebraucht für den Text. Viele Zeilen hat sie nämlich schon jahrelang in ihrem Heft rumgetragen. Als Reaktion auf die Demütigung waren das ihre Gedanken. Ironische Sätze wie Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. Also Schatz, ich bin ein Albtraum verkleidet als Tagtraum. Kann man vielleicht so grob übersetzen. Ja, einfach diese manipulative Frau, die das einfach karikiert.
Ist das auch bei Taylor Swift eine neue Art von, ja, weiblicher Selbstbestimmung, Feminismus?
Auf jeden Fall. Also ihr war das am Anfang so 2012 rum. Vor der Platte war ihr das manchmal noch nicht so bewusst. Da hat sie einfach nur gesagt, meine Eltern haben mir beigebracht, man kann alles erreichen, wenn man genauso hart arbeitet wie die Jungs. Sie hat immer mehr dieses, dass sie auch junge Mädchen sozusagen ermutigen will, ihr Ding zu machen. Das kommt auch noch in Shake It Off raus.
Nina, du hast die vielen Ex-Lover von Taylor Swift angesprochen. Sie ist ja auch bekannt dafür, dass sie für jeden ihrer Ex-Lover einen Song schreibt. Für Joe Jonas, der mit ihr am Telefon Schluss gemacht hat, hat sie den Song Mr. Perfectly Fine geschrieben. Für John Mayer gab es den Song Dear John. Und für Connor Kennedy, Teil der Kennedy-Familie, hat sie den Song Begin Again geschrieben. Für den One Direction-Sänger Harry Styles findet sich jetzt ein Song auf dem Album 1989 mit dem schlichten und schönen Titel Style. You Style. Geht es hier um Mode oder um Harry Styles? Das ist hier die große Frage und auch bewusst doppeldeutig angelegt. Haylor, eine Wortneuschöpfung aus Harry und Taylor, war im Winter 2012 die Schlagzeile schlechthin. Paparazzi, Beziehungschaos, New York, das volle Programm, Nina.
Ja, ich finde, der Song klingt vor allem genauso doppeldeutig schwebend, wie du es gerade schon angedeutet hast. Aber ja, es geht um Mode und Gefühle. Wir haben diese Bedeutung von dem Text, da hat Taylor selbst zu gesagt, es gibt bestimmte Menschen, die in deinem Leben auftauchen und wieder verschwinden, so wie ein Trend, der immer wieder in Mode kommt und nie ganz vergeht. Dass diese Person bei ihr in dem Song, passend zum Titel, tatsächlich Harry Styles, ihr Ex-Freund ist, darauf deuten ein paar Anspielungen hin. Und zwar trägt sie im Musikvideo zu Style eine Papierfliegerhalskette, die Harry und sie beide 2012 während ihrer Beziehung getragen haben. Und auch wenn man sich den Text genau anguckt, findet man Zeilen wie: Wenn wir abstürzen, kommen wir immer wieder zurück. Das deutet ja auch auf eine On-Off-Beziehung hin. Und ganz offensichtlich ist vor allem die Zeile You got that long hair, slicked back, white T-shirt. Also lange zurückgegelte Haare und ein weißes T-Shirt. Genauso hat sich Harry Styles 2012 zur Zeit ihrer Beziehung oft gestylt. Und ich finde, dieser Song ist auch ein gutes Beispiel deshalb für die Zwischentöne, die sie da anstößt. Es ist nicht mehr so platt wie Love Story 2008 noch. Es ist viel offener. Sie erzählt zwar eine Geschichte, sehr bildhaft, aber was Markus vorhin schon gesagt hat, sie erschließt sich durch diese Zwischentöne so neue Hörerschichten wie zum Beispiel die Mütter, die noch bei der Red Tour draußen auf ihre Teenie-Töchter gewartet haben. Die stehen dann bei 1989 auch begeistert im Konzert wegen Songs wie Style.
Nina, du hast eben die musikalischen Zwischentöne schon angesprochen, die da auch, Markus, ich glaube, du hast was vorbereitet zu diesem Song.
Ja, also Style ist ein sehr tanzbarer Song, eigentlich so eine Art ja, smoothe Clubnummer, zu der man sich gut bewegen kann. Und das liegt unter anderem an einem Produktionskniff, der Ende der 90er Jahre recht zufällig entdeckt wurde. Man nennt diesen Produktionstrick Sidechain Compression, also schwer zu übersetzen, aber vielleicht sowas wie Nebenkettenkompression, und dadurch entsteht ein ganz bestimmter pumpender Sound. Und ich habe hier mal zwei Beispiele vorbereitet. Und achtet mal auf diese Rhythmusgruppe bitte. Noch deutlicher hört man das bei diesem Song, Call on Me.
Geht richtig nach vorne.
Ja, das ist doch die Fitnessbude.
Ja, genau. Ja, das Musikvideo hat man auch schon ein paar Mal gesehen, genau. Aber was hier passiert, da entsteht ein Pumpeffekt, in dem ein Kompressor auf die Rhythmusgruppe einwirkt. Und damit steht der Gesang auch immer weit vorne und es entsteht so eine interessante Wellenbewegung. Und das hat man nur erfunden, weil sich jemand in den 90er Jahren im Computerprogramm verklickt hat. Der ist auf so einen Bus-Track gekommen im Produktionsprogramm. Und diesen Effekt hat man jetzt bei Style von Taylor Swift ganz bewusst angewendet. Jetzt wird's gleich deutlich.
Der drückt richtig so von unten.
Genau. Und damit kommt der Gesang schön nach vorne und das Ganze wird sehr lebendig, aber kriegt natürlich auch so ein gewisses tanzbares Clubgefühl. Ja, also so einen Effekt hat man bei Taylor Swift vorher eigentlich nicht gehört und darum ist dieser Song Style ein Meilenstein in ihrem Werk.
Übrigens, der Refrain kommt auch mega spät, eigentlich im Zeitalter von Streaming, ungewöhnlich, nach einer Minute. Ich habe mal nachgehört.
Ja, das ist wirklich spät, weil eigentlich muss der nach spätestens 30 Sekunden kommen, weil dann wird ein Song bei Spotify, Deezer und wie die Plattformen alle heißen, abgerechnet. Und wenn man vorher wegklickt, dann hat die Künstlerin oder der Künstler nichts verdient. Also das ist wirklich ungewöhnlich, weil heutzutage sind auch Intros tot. Also eigentlich, Herbert Grönemeyer hat mal in einem Zeitinterview gesagt, man hat keine Chance, immer ein Intro zu gestalten, weil man muss sofort die Aufmerksamkeit der Leute kriegen. Und das ist mir bei Taylor Swift auch aufgefallen, dass da noch Zeit für Intros ist in ihrer Musik. Das ist selten geworden. Es ist mir auch aufgefallen, dass immer wieder ein akustisches Element drin ist. Also obwohl hier so viel mit 80er-Jahren-Sounds gearbeitet wird, ist immer wieder eine echt eingespielte Gitarre drin. Und auch, da kommen wir später noch zu, Shake It Off, da hört man die ganze Zeit ein Saxophon. Da könnte man meinen, das ist mit einem Keyboard eingespielt, weil es so ein bisschen synthetisch klingt, aber auch da wurde ein echtes Saxophon bewusst für eingespielt. Also diese Mischung aus akustischen, handgemachten Sounds zusammen mit diesen, sag ich mal, Max Martin 80er-Jahre-Flächen sind wahrscheinlich das große Hitgeheimnis bei diesem Album.
Markus hat schon angedeutet, dann kommen wir doch jetzt zum Überhit auf diesem Album. Shake It Off. Shake it off, schüttel es ab, würden wir sagen. Die negative Presse, die falsche Liebe, alles, was dir nicht gut tut. Taylor sagt, ich will einen Song, der zum Beispiel auf einer Hochzeit gespielt wird und das Mädchen, das den ganzen Abend nicht getanzt hat, wird von ihrem Freund auf die Tanzfläche gezerrt und sie sagen, du musst unbedingt tanzen. Na los, zu diesem Lied musst du unbedingt tanzen. Nina, hat Taylor das geschafft?
Ja, ich würde sagen, das ist ja absolut gelungen. Also ich meine, das ist ein absolut genialer Ohrwurm-Hit, den man auch wirklich ab dem ersten Ton erkennt. Und man weiß sofort, das ist Shake It Off, das ist Taylor Swift. Und das ist einfach ziemlich genial, weil wenn man sich überlegt oder mal anschaut, dieses Stück hat einfach nur, also das besteht aus 3 Akkorden. A-Moll, C-Dur und G-Dur und das ist Wahnsinn. Also selbst sie selbst hat am Anfang gesagt, daraus können wir eigentlich keinen ganzen Song bauen. Das ist viel zu wenig.
Wobei ja als Vorlage in der Zeit Pharrell Williams mit Happy. Der hat ja auch nur im Prinzip 3 oder 4 Akkorde.
Klar. Kann ich mich da einklinken?
Ja, gerne.
Also das ist so ein berühmtes Argument, gerade auch manchmal von Klassikern, die sagen, ja, in der Popmusik ist alles so trivial, wenig Akkorde. Aber selbst Born in the USA, was ja wirklich kein trivialer Song ist, das ist ein Lied, wo man denkt, das sei patriotisch, ist aber eher ein total kritischer Song, der hat auch nur 2 Akkorde. Oder Give Peace a Chance von John Lennon hat nur 2 Akkorde. Man findet manchmal überkomplexe Songs, die sind dann aber nicht erfolgreich. Also die Argumentation, wie viel Akkorde ein Song hat und dann ein Qualitätsurteil zu treffen, da bin ich immer sehr, sehr kritisch. Und da würde ich auch Taylor Swift ein bisschen verteidigen.
Ja, ich glaube, das war jetzt ein bisschen missverständlich. Ich wollte es überhaupt nicht im Negativen darstellen, sondern eher nochmal ausholen, warum das trotzdem so ein gelungener Song ist und warum das eben genial ist, dass nicht unbedingt trotz, aber ja, mit diesen Akkorden.
Bevor wir nochmal ausführlich auf die Musik eingehen, worum geht's im Text?
Ja, der Text ist super witzig und damit kontrolliert sie eigentlich wieder mit Humor und sehr augenzwinkernd ihr eigenes Bild in der Öffentlichkeit und dreht wieder den Spieß rum, wie wir das schon bei Blank Space gesehen haben. Sie nimmt den ganzen Gossip, der so über sie erzählt wird und singt den ja in der Strophe bzw. auch in der Bridge und singt dann im Refrain immer wieder, du kannst die ganzen Hater, Player, Faker und Heartbreaker nicht aufhalten, aber das Stärkste und Beste, was du tun kannst, ist einfach weitermachen. Also leg dir eine dicke Haut zu und das macht sie eben sehr schlau, damit es jeden anspricht und jetzt nicht nur ihr Starleben meint, geht sie dann auf das Allgemeine in ihrer Botschaft. Das sieht man auch in den Tanzmoves, die sie in dem Video zeigt, dazu kommen wir sicher auch noch. Und macht daraus einfach eine Mega-Hymne, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, mit allen Fehlern, Eigenheiten. Und an dem Song bemerkenswert ist vor allem auch, finde ich, die Sprache. Das ist jetzt natürlich bei Taylor Swift ein ganz eigenes Thema. Dazu gibt es ja mittlerweile Seminare an Universitäten. Aber nur mal ein Beispiel, was ich auch sehr schön bemerkenswert immer finde, dass sie sowas macht, dass sie ein Wort nimmt und es dann in seiner Bedeutung variiert. Zum Beispiel, sie singt, you've been getting down about the liars. Und dann später sagt sie, you could have been getting down to this sick beat. Also dieses down bedeutet ja einmal eben, die haben dich runtergezogen, die Leute, die irgendwas Schlechtes über dich erzählt haben. Und in dem anderen Zusammenhang, du hättest beim Tanzen, so verstehe ich das, hättest du runtergehen können zu diesem mega coolen Beat sozusagen. Ja, dazu hat sie einfach diese Haltung, mit der sie auch letztlich so weit gekommen ist, dass sie sagt, sie möchte eben besonders Mädchen, aber generell Menschen dazu ermutigen, sich vom Negativen abzulenken. Das steckt in dem Song. Und sie hat auch gesagt, entdeckt eure künstlerische Seite oder ein neues Hobby, verwendet darauf all eure Energie. Und das finde ich für Mädchen vor allem sehr ermutigend und wichtig, weil, wir haben es ja schon gehört, sie häufig auch noch mehr Kritik einstecken müssen im Laufe ihres Lebens manchmal als Männer im Patriarchat. Und Taylor wird damit zum guten Vorbild. Und ja.
Markus, lass uns jetzt in die Musik eintauchen. Shake It Off. Eine Sache finde ich total schön. Es geht um diese Stelle hier. Hey, hey, hey. Just think while you've been getting down and out about the liars and the dirt. Hier steht Taylor Swift und ihr Produzent Max Martin zusammen in der Gesangskabine und nehmen nicht nur ihren Gesang auf, sondern sie stampfen mit den Füßen auf den Boden und nehmen das eben auch noch mit als Geräusch. Wir hören nochmal rein. Hier, das Stampfen. Ich verstehe das als Aufforderung, selbst in Aktion zu treten. Jetzt geht's los. Auf die Tanzfläche. Schöne kleine Idee. Was ist musikalisch da sonst noch los?
Ja, Shake It Off ist aus meiner Sicht der verspielteste Song vom ganzen Album. Und die Melodie ist so ein bisschen kinderliedhaft. Das ist gar nicht abwertend gemeint. Das gibt es in vielen Liedern. Das meiste ist hier pentatonisch. Ich habe mal so ein kleines Kinderklavier mitgebracht und ich demonstriere das mal. Das sind jetzt hier 5 Töne.
Pentatonisch heißt Ganzton.
Ganzton und nur 5 Töne. Genau. Manchmal assoziiert man das auch mit so einem Asien- oder China-Klischee.
Wenn man auf dem Klavier alle 5 schwarzen Tasten
spielt, drückt, dann hat man das, exakt. Genau. Und hier müsste man jetzt im Falle von Taylor Swift einen Halbton transponieren. Wie Nina schon gesagt hat, wir sind ja hier in A-Moll. Und dann kann man die Töne G, A, H, D und E benutzen. Und ausschließlich mit diesen 5 Tönen wurde eigentlich die Melodie gemacht. Spür ein bisschen weiter. Shake it off, shake it off. Das klingt sehr verspielt und das erinnert auch so ein bisschen an so Kinderreime wie Ene, Mene, Mu und Ab bist du, ne? Also shake it, shake it, shake it und so weiter. Aber dann hat man wieder diesen Coolness-Faktor durch diese echten Drums, die auch eine gewisse Wärme versprühen. Und die wieder mal live eingespielt wurden. Dann in Kombination mit dem schönen Stampfen, was du schon erwähnt hast, Katharina. Mhm. Und aber diese Drums erinnern mich übrigens so ein bisschen an, ich weiß nicht, wie es euch geht, an die Drums von Rihanna.
Ja, sofort, ja.
Und das Lustige ist, diese Drums, die wir gerade hören, das waren eigentlich keine echten Drums, das sind kostenlose Drums bei Apple Loops. Also wenn man einen Mac kauft und dann mit GarageBand oder Logic arbeitet, hat man umsonst diesen Beat. Und das ist die Grundlage geworden für den Song Umbrella. Und nicht
sehr
nur
schön.
Rihanna hat das genutzt, sondern auch Maroon 5. Also ich spiele nochmal diesen Beat ab, den man kostenlos haben kann, ein bisschen schneller. Und Maroon 5 haben daraus Folgendes gemacht. Und das finde ich so lustig, weil die haben ja einen Drummer und der spielt auch immer dann live dazu, aber kommt halt aus dem Computer. Also es war ein kostenloser, freier Apple-Loop. Und naja, also ich glaube, dass auch wenn das im Falle von Taylor Swift live eingespielt wurde, dass sie sich so ein bisschen daran orientiert haben, weil man hier diese offene Hi-Hat hat und diese Wärme von den Drums.
Markus, ich muss dir mal ein Kompliment machen. Schön, was du da alles so, du machst da so eine Schatzkiste auf und dann liegen da ganz viele Juwelen drin. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Kommen wir zum nächsten Song von 1989, Wildest Dreams. Hier kommen wir Taylor Swift so nah wie niemals zuvor und ich möchte auch sagen, wie niemals danach. Sie verwendet für diesen Song eine Aufnahme von ihrem eigenen Herzschlag. He said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowd. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever. Wildest Dreams, da sitze ich ganz gemütlich mit Taylor Swift bei einer Tasse Tee vor dem Kamin und wir quatschen ein bisschen übers Leben. Nina, das ist ja, wie du mir die Tage erzählt hast, dein heimlicher Favorit auf diesem Album.
Absolut, also es ist für mich mein, wenn nicht sogar der oder einer der absoluten Top 5 Lieblingssongs von ihr und auch die Ballade auf diesem Album 1989. Und ich finde durch den Herzschlag, aber auch durch ihre Stimme und natürlich auch diesen Elektro-Dream-Pop-Sound schwebt der Song einfach und er ist auch sehr sinnlich. Also sie hat eine sehr sinnliche, bildhafte Sprache. Sie singt Zeilen wie His hands are in my hair, his clothes are in my room and his voice is a familiar sound. Also es ist sehr sexy, das Ganze, die Geschichte. Und ihre Stimme hat auch zum ersten Mal so einen, finde ich, erotischeren, heiseren Ton als sonst. Und sie singt eigentlich wieder über das Ende einer Beziehung, das schon am Anfang zu spüren ist. Und ihre einzige Bedingung an den Mann und auch ihr letzter Wunsch an ihn ist Remember Me. Also die Erinnerungen, die sollen für immer bleiben. Und das ist irgendwie schmerzlich, aber auch schön und sehr nostalgisch. Da, passend dazu ist auch das Video. Das liebe ich auch sehr und kann ich sehr empfehlen, können wir auch in den Shownotes ja nochmal verlinken. Es ist eine richtige Hommage an den alten Hollywood-Glamour, so wie Filme wie Jenseits von Afrika oder Der englische Patient. Mich hat es auch ein bisschen an Faith Hill erinnert in There You'll Be, den Soundtrack von Pearl Harbor. Die Sängerin ist ja auch eine ihrer größten Vorbilder und hat sie überhaupt auf die Idee gebracht, Country-Sängerin zu werden, als sie 10 Jahre alt war. Und die Geschichte, ja, erzählt eben, wie sich zwei Schauspieler am Filmset in Afrika ineinander verlieben, eine Affäre haben und dann nach einem Streit wieder auf der Premiere in Hollywood sehen, aber sich trennen. Und sie trägt auch ihre Haare in dem Video ganz dunkel. Also Taylor Swift hat ja eigentlich, ist ja eigentlich blond meistens, aber da hat sie dunkle Haare. Viele sehen das immer als Anspielung auf ihre Großmutter, Marjorie Finlay. Die war Opernsängerin und hatte wohl auch dunkle Haare und in ihrem Werk bezieht sie sich da öfter drauf. Genau, was ich auch interessant fand, war, dass sie gesagt hat, dieser Song, also diese Ballade Wildest Dreams, ist ein wirklich gutes, authentisches Beispiel dafür, wie sie jetzt Beziehungen aufbaut in ihrem Leben zu diesem Zeitpunkt 2014. Sie hat gesagt, wenn ich jemanden treffe, mit dem ich eine Verbindung habe, ist der erste Gedanke, den ich habe, wenn das endet, hoffe ich, dass es gut ausgeht. Ich hoffe, sie erinnern sich gut an mich. Es ist die Erkenntnis, dass es eine Anomalie ist, wenn etwas klappt. Also sie ist nicht mehr die... ja, das Country Girl, dass das eben immer sehr kritisch und verbittert sieht, auch wenn es vorbei ist, sondern sie macht da keine Abrechnung mehr, sondern genießt ihr Leben als erwachsene Frau und dieser Song lädt einfach zum Träumen ein.
Wir haben jetzt schon häufig im Podcast drüber gesprochen, auf 989 geht's ja für Taylor Swift um Beziehungen, die guten und die schlechten Seiten und es gibt immer so eine... ja, mysteriöse Muse, die da irgendwie mit reinspielt, die sich aber nicht so richtig bestimmen lässt. Mal verwendet sie filmische Beschreibungen, um die Person als einen der größten Herzensbrecher der Musik zu verewigen. Eine rätselhafte, glamouröse Figur, die im Schutz der Dunkelheit schnelle Autos fährt. Sie zieht den Vergleich zu James Dean und sein ultimatives Bad Boy-Image mit Lederjacke. 2023 hat sie einige ihrer älteren Alben nochmal neu aufgenommen, als Taylor's Version, darunter auch 989 und dieses Album ist dann nochmal mit 4 neuen Songs erschienen und einer ist dabei, der dieses Image dieser mysteriösen Muse nochmal differenziert und ihn auch als Gentleman zeigt in Slut. Markus, Taylor Swift veröffentlicht ja gerne ein Album ganz normal und dann schießt sie nochmal mit einer Deluxe-Edition 9 unveröffentlichten Songs nach. Ist das eine eigene Kunstform oder ein reines Marketinginstrument?
Beides. Also einerseits wird damit unterstrichen, sie hat Full Artist Control, etwas, was früher eigentlich nur Prince oder Björk nachgesagt wurde. Also die Künstlerin entscheidet die ganze Zeit selbst, was mit ihrem Werk geschieht und kann was Neues rausbringen oder was weglassen, wenn sie möchte. Andererseits geht es hier natürlich um Umsätze und das Chartsystem wurde geändert. Es zählt nicht nur der reine Plattenverkauf, sondern wie viel Umsätze gemacht werden innerhalb einer Woche. Also auch mit sogenannten Fanboxen und Gimmicks, die da so verkauft werden. Und deshalb versucht man natürlich, ja, sehr gewinnorientiert an die Sache heranzugehen. Und die Hardcore-Fans, die kaufen natürlich einfach alles. Also vom Album Midnights von Taylor Swift sind 4 verschiedene LPs erschienen. Und wenn man die umgedreht hatte und die zusammengesetzt hat, hat das Ganze eine Uhr ergeben. Und dann haben sich einige Fans das einfach an die Wand getackert, also haben das wahrscheinlich gestreamt, aber haben gar nicht die Vinylscheibe aufgelegt, aber hatten dann eine schöne Uhr, mussten dafür aber 120 US-Dollar ungefähr zahlen. Und was ich bei Taylor Swift auch super
Wahnsinn,
finde...
Wahnsinn, eigentlich die größtmögliche Gewinnspanne, möchte man sagen, weil wenn gestreamt, dann ja auch nochmal, jeder Stream zählt.
Ja, und bei Taylor Swift ist es ja so, sie partizipiert mit am meisten, das muss man auch kritisch anmerken, da kann jetzt Taylor Swift nicht viel dafür, da haben die Streaming-Anbieter Verantwortung. Sie verdient eigentlich am meisten, weil es ist nicht so, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur Jazz höre, kriegen leider nicht die Jazz-Künstler direkt das Geld bei Spotify, es gibt Plattformen, da ist das so. Bei Deezer ist es auch, glaube ich, da ist es auch so, dass die Künstler direkt das Geld kriegen. Bei Spotify, dem größten Streaming-Anbieter, geht alles in einen großen Topf und die am meisten dann Streams haben, kriegen auch das meiste Geld. Und deshalb zahlen Leute auch quasi die Gewinne von Taylor Swift mit, die gar nicht Taylor Swift hören, wenn man so will.
Weil es prozentual dann ausgeschüttet wird.
Und aber was Positives möchte ich auf jeden Fall sagen, durch Taylor Swift gibt es bei jungen Leuten auf jeden Fall eine große Wertschätzung wieder gegenüber Vinyl, weil es gibt da auch viele Fans, die haben sich auch extra wieder einen Plattenspieler gekauft, um Taylor Swift aufzulegen. Und sie hat beim Album Midnights, das war auch wieder so ein kleiner Rekord, mehr Vinyl verkauft als CDs. Also CDs sind natürlich auch nicht mehr so wichtig für den Popmarkt. Ich glaube, 2019 hat Mozart mehr CDs verkauft als Beyoncé. Also da hat sich eh schon wieder was geändert. Aber trotzdem finde ich das schön, wenn junge Leute wieder Interesse haben, überhaupt so eine Scheibe in die Hand zu nehmen und auch das Knistern zu genießen. Und da trägt Taylor Swift auch was Positives zu bei.
Es gibt ja noch ein anderes Marketinginstrument. Vor der Veröffentlichung von 1989 waren die sogenannten Secret Sessions. Da hat Taylor Swift ihre Fans zu sich nach Hause eingeladen und das Album schon mal in ganz kleinem Rahmen vorab gespielt. Nina, wie können wir uns das vorstellen? Wie war das damals?
Sehr gemütlich, wie unter Freunden. Taylor hat da einen Monat vor der Veröffentlichung jeweils 89 Fans in ihr privates Wohnzimmer in ihren unterschiedlichen Häusern, also in Los Angeles, New York, London und Nashville eingeladen. Und so unglaublich das auch klingt, aber sie hat für die tatsächlich Kekse gebacken und ihnen dann wie eine Freundin über ihr iPhone im Ohrensessel saß sie da, das komplette Album abgespielt. Und danach hat
Private Listening Session.
Genau, ganz, ganz intim, so wie wenn du mir jetzt deinen neuesten Song vorspielen würdest quasi. Und danach hatte jeder Fan sogar noch mal 5 Minuten Privataudienzzeit mit ihr. Also das hat sie auch später noch öfter mal so gemacht. Das ist natürlich ein sehr schlaues Marketingkonzept, weil damit zeigt sie, ich bin zwar nicht mehr die Country-Musikerin auf MySpace von 2008, aber die Bindung
zwischen... MySpace, ganz kurz, eine Plattform für Musiker, wo man seine Songs hochladen konnte.
Genau, und da hat sie angefangen eigentlich, da hat sie angeknüpft ganz ursprünglich, also an diese enge Fanbindung. Sie zeigt damit, die Bindung ist immer noch zwischen ihr und ihren Fans weiterhin sehr eng.
Nina, ich habe dich ja auch zu Beginn des Podcasts schon als Swiftie vorgestellt. Nimm uns doch mal kurz mit, was macht denn so ein Swiftie aus?
Puh, also eigentlich sprengt das hier komplett den Rahmen. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Also um das kurz zu fassen, ich würde sagen, vor allem fühlen sich die Fans dieser Musik von Taylor Swift so verbunden mit ihr, ihrer Musik und den eigenen Lebenserfahrungen. Es ist ganz eng verknüpft, es ist eine sehr große Identifikation und daraus entsteht auch eine sehr, sehr große Loyalität, die bemerkenswert ist bei den Swifties. Also sie fühlen sich so mit Taylor verbunden, dass sie sie wirklich wie eine beste Freundin sehen. Entsprechend ist auch der Umgang im Netz außergewöhnlich, also sie interagiert auch natürlich inzwischen etwas weniger, aber immer wieder mit den Fans direkt, weshalb auch sehr viel gepostet wird, weil jeder hofft, oh Gott, vielleicht könnte sie mich auch in Deutschland oder in anderen Ländern weit weg, könnte sie da reagieren. Die Fans zu den Secret Sessions zum Beispiel wurden ja auch rausgepickt und eingeladen. Und man sieht diese Loyalität auch daran, dass von diesen Secret Sessions tatsächlich nichts vorher rauskam im Netz. Das ist ja schon erstaunlich. Apropos, übrigens sind auch die Fans einfach so ein Erlebnis bei den Konzerten. Also Markus hat das ja auch schon ein bisschen angedeutet. Man kriegt ja da mit, es werden Heiratsanträge bei Love Story gefilmt und spontan gemacht. Und der New Yorker hat deshalb auch mal geschrieben, Städten männlicher Aggression, also Fußballstadien, werden in Refugien weiblichen Frohsinns verwandelt bei Taylor Swift. Also die Fans feiern nicht nur sie, die feiern auch sich selbst.
Oh ja.
Und das Ganze hat natürlich auch Schattenseiten. Also die Swifties schießen manchmal übers Ziel hinaus, was der Künstlerin sicherlich auch nicht ganz recht ist. Sie bedrohen zum Beispiel Journalisten, es geht bis hin zu Morddrohungen und ihre Ex-Boyfriends haben zum Teil schon jetzt bei den Wiederveröffentlichungen der Platten gebettelt. Zum Beispiel John Mayer hat vor Speak Now, vor dem Re-Recording, als das rauskam, gebettelt, Be Kind. Und das ist natürlich schon also ganz extrem. Die haben wirklich, genau, die haben wirklich Angst vor den Swifties.
Markus, du durftest auch schon Erfahrungen mit den Swifties machen.
Ja, zunächst einmal habe ich mich auch wirklich fehl am Platz gefühlt, als ich bei diesem Konzert war. Also ich wollte mir das anschauen. Ich habe dann auch für den RBB ein paar O-Töne gesammelt und habe mich da auch wirklich eher in einer journalistischen Rolle gesehen und fand das Ganze auch hochinteressant und habe auch sehr viel Respekt gehabt vor der Bühnenshow. Aber das ist wirklich ein Safe Space, in dem man als Mann auch, glaube ich, sehr sensibel vorgehen sollte. Und es gibt ja einen deutschen Comedian, der immer wieder aneckt, der ist dort mit einem Rammstein-T-Shirt durchgelaufen, was ja, sehr unangemessen war. Aber dieses Zitat von vorhin, das trifft es wirklich. Also das war ja die Arena auf Schalke und die ist ja mehr auf Männer ausgerichtet. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so lange Schlangen vor den Toiletten gesehen, weil es ja weniger Frauentoiletten im Fußballstadion gibt als für Männer. Und da gab es wirklich große organisatorische Probleme deswegen. Ich habe das Ganze beobachtet, war auch begeistert, dass eigentlich jeder Song mitgesungen wurde. Also man kennt das ja bei Konzerten von anderen großen Bands, da gibt es 3-4 große Hits, auf die freut man sich die ganze Zeit und die anderen Songs, vielleicht auch so die aktuelleren, die nimmt man halt so mit und klatscht so ein bisschen höflich, aber man will eigentlich die großen Hits hören. Und dann habe ich ein kleines TikTok-Video gedreht und habe gepostet, hier wird jede B-Seite besungen und das ist dann auch viral gegangen. Ich habe das eigentlich als Kompliment gemeint, aber es lief gerade All Too Well von Taylor Swift und da haben tausende Swifties drunter geschrieben, das ist doch keine B-Seite. Erstmal haben auch viele gefragt, was heißt eigentlich B-Seite? Also ein Song, der gar nicht als A-Single geplant war. Dann haben aber andere Fans das auch wieder verteidigt und meinten, naja, aber das ist doch jetzt einfach nur symbolisch, um hier beim Konzert zu sagen, hier singt jeder mit. Also ich habe das dann auch schon erlebt, dass Swifties aggressiv würde ich jetzt nicht sagen, aber schon mit einer gewissen Welle an Emotionen an einen herantreten können, selbst wenn man etwas als Kompliment gemeint hat.
Ich habe auch gehört, dass die Swifties in einer ganz bestimmten Farbe aufs Konzert gehen, und zwar in der Farbe von ihrem eigenen Taylor-Lieblingsalbum.
Das stimmt, ja. Jedes Album hat eine bestimmte Farbe. Zum Beispiel Fearless ist Gold, Speak Now ist Violett, Red natürlich Rot. Ihr Album Lover steht die Farbe Pink für ihr Album Lover. Evermore ist Braun und Midnight's Dunkelblau.
Ja, ich sehe auch gerade, du sitzt mir ja gegenüber. Markus ist in Düsseldorf, glaube ich, im Studio.
Mhm, genau.
Nina sitzt mir gegenüber und hat so dunkelrot bis fast schwarzen Nagellack. Hat das irgendeine Bedeutung für die Podcast-Aufzeichnung heute?
Also eigentlich ist es schon eher Zufall, aber jetzt, wo du es sagst, es stimmt, dieser Nagellack würde jetzt perfekt passen fürs Reputation-Album. Ist es eigentlich genau die Farbskala. Und es ist auch eins meiner Lieblingsalben, also eher ein bisschen moody, ein bisschen düster.
Und was sollten wir jetzt tragen, wenn unser Lieblingsalbum 9089 ist?
Dann würden wir hellblau tragen.
Ah, okay. Hellblau hast tragen. Du auch an. Du
genau,
hast eine hellblaue Jeansjacke an. Ja. Sehr gut. Was hast du an, Markus?
Ich bin relativ dezent gekleidet. Ich habe einfach nur schwarze Sachen an, muss ich gerade sagen. Aber weiße Schuhe.
So, wie ich.
Passt
genau
ja dann
wie
auch
ich.
Zur Reputation. Dann sind
okay,
wir,
ja. Gut.
Nina, ich habe es eben schon auch kurz angesprochen. Ihre Alben sind jetzt 2023 nochmal neu als Taylors Version erschienen. Sie hat die Songs neu aufgenommen. Dabei geht es im Speziellen um das Tonträgerrecht, das dann vollumfänglich bei ihr liegt und nicht mehr bei der Plattenfirma. Warum war sie mit ihrer Plattenfirma unzufrieden?
Weil 2019 der Musikmanager Scooter Braun das Musiklabel Big Machine Records gekauft hat für $300 Millionen und damit eben im Besitz ihrer Rechte an den Originalaufnahmen ist. Und das ist der Mann, der Kanye West managed oder gemanagt hat und sie laut eigener Aussage jahrelang gemobbt hat. Scooter Braun war wohl auch verwickelt in diesen Fight mit Kanye West und soll auch andere Künstler gegen sie aufgehetzt haben. Und deshalb hat Taylor gesagt, im Grunde genommen liegt mein musikalisches Vermächtnis in den Händen von jemandem, der versucht hat, es zu zerstören. Und die Deals, die Scott Borchetta, also der Entdecker, ihr Entdecker und der Big Machine Ex-Chef, der hat ihr Deals angeboten, da konnte sie einfach nicht so wirklich was mit anfangen. Und sie hat gesagt, er wusste auch eigentlich genau, was er ihr damit antut. Die Vorschläge, die waren halt einfach für sie nicht machbar. Also sie hätte entweder eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen müssen, die ihr verboten hätte, jemals irgendwas Negatives über Scooter Braun zu sagen. Das war keine Option. Oder sie hätte mit jedem neuen Album, das sie dann beim alten Label aufgenommen hätte, ein altes Album von früher sich zurückverdienen können. Das wollte sie auch nicht. Und dann haben Kollegin Kelly Clarkson, auch Sängerin, und ihr eigener Vater Scott Swift ihr vorgeschlagen, die Songs einfach neu aufzunehmen, weil die Rechte an der Komposition, die gehören ihr ja. Und sie hat dann aber erstmal gezögert und gesagt, niemand hat Lust, seine Hausaufgaben nochmal zu machen, wenn der Wind sie auf dem Schulweg weggeweht hat. Ach, ganz Songwriterin, immer in Bildern spricht sie, sehr schön, finde ich. Auf jeden Fall, ja, hat dann aber irgendwann ihr Kampfgeist gesagt, komm, ich mach's doch. Und hat ja auch den Fans dann noch, haben wir ja schon gehört, zusätzliche Tracks geschenkt. Und natürlich verdient sie damit auch ordentlich, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Sie kann jetzt nicht nur an den Streams von den alten Songs dann verdienen, sondern auch Lizenzierungsanfragen für Kino, TV, Werbung und so weiter entscheiden, wo sie da auch noch mitmischt. Also ist ein absoluter Boss-Move auf jeden Fall im Kampf um ihr eigenes Schaffen.
Kommen wir zu meinem persönlichen Highlight auf 9089. Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Ich kannte das Album vor allem von Ryan Adams. Er hat dieses Album von Taylor Swift 9089 nochmal komplett neu aufgenommen und interpretiert. Tolles Americana-Album. Also das, was Taylor Swift auch als Country-Star da nicht mehr draus machen wollte, das hat er gemacht. Ich kann es nur empfehlen und wir verlinken es auch in den Shownotes, am zuverlässigsten zu finden auf swr1.de. Bei ihm klingt der Song Out of the Woods zum Beispiel so.
Looking at it now, all seems so simple. We were lying on the couch. I remember.
Und das ist das Original von Taylor Swift. Out of the Woods, ein chaotisches Grundgefühl, das hier über den Song transportiert wird. Nina, wieder mal ein Song um Irrungen und Wirrungen in Sachen Liebe.
Ja, für Taylor hat der Song genauso geklungen, wie sich ihre Beziehung damals unsicher, sehr unsicher angefühlt hat. Sie hat die Musik im Flieger von Jack Antonoff zugeschickt bekommen, und das, also das Demo, und sie hat gesagt, der Song kam sofort zu ihr. Sie hat ihm eine Stunde später schon eine Sprachnachricht zurückgeschickt und den Song wirklich zu 99% so, wie er ist, mit dem Text und der Melodie drüber gesungen, weil sie gesagt hat, dieses, der Song hat für sie dieses Gefühl, alle kommentieren, alle beobachten, was wird mit den beiden passieren, schaffen sie es bis zur nächsten Woche, und Out of the Woods bedeutet ja auch so viel wie, sind wir endlich aus dem Gröbsten raus, also es geht um diesen undefinierbaren Schwebezustand einer Beziehung am Anfang beim Daten, wenn es noch nicht so wirklich klar ist, ist das jetzt eine Beziehung, wie fest ist das und so weiter. Genau das hat sie eben, da sind wir wieder bei Harry Styles, mit Harry Styles erlebt. Da gibt es auch wieder eindeutige Hinweise zu, zum Beispiel bei der 1989 World Tour gab es Papierflugzeuge als Dekoration während des Auftritts von Out of the Woods. Und im Songtext heißt es auch, deine Halskette hängt an meinem Hals, zwei Papierflieger fliegen. Aber die eindeutigste Anspielung auf Harry versteckt sich in den Zeilen, erinnerst du dich, als du zu früh auf die Bremse getreten bist, 20 Stiche in einem Krankenhauszimmer, und als du anfingst zu weinen, Baby, tat ich es auch. Damit ist der Schneemobilunfall gemeint, in den die beiden im Dezember 2012 tatsächlich verwickelt waren. Und Taylor hat es auch im Rolling Stone Interview gesagt, dass der Text von diesem Unfall inspiriert wurde, mit dem, den sie eben mit einem Ex hatte, und beide sind im Krankenhaus eingeliefert worden. Der Song beschreibt eben wieder diese Grauzonen, die wir schon bei Style zum Beispiel vorhin hatten. Sie ist jetzt einfach an einem Punkt, wo sie sagt, ich hatte immer geglaubt, dass man den einen finden kann, dass es ab diesem Zeitpunkt keinen Kampf mehr gibt, dass man für immer zusammen glücklich ist. Nach ein paar Erfahrungen mit Liebe und Beziehungen lernt man, dass das absolut nicht der Fall ist, denn es gibt haufenweise Grauzonen und komplizierte Situationen.
Und dass es auch hier im Song um eine zerbrochene Liebe am Ende geht, das hören wir auch. Was ich ganz spannend finde, der Sound der Snare zum Beispiel besteht aus weißem Rauschen und einer fallenden Tasse. Da ist es, die 2 und die 4. Und auch am Anfang bricht das Geräusch, das immer wieder wie in Dauerschleife wiederholt wird, ab, wie eine Beziehung, die auch plötzlich abbrechen kann. Da ist es weg. Markus, warum diese ganzen Geräuschspielereien an dieser Stelle?
Ja, das ist eigentlich die Kernaufgabe von moderner Popmusik, Sounds, Klänge zu finden, die interessant, nicht völlig abgenudelt klingen. Denn Popmusik steht, wie alles andere auch, in einem Kampf um Aufmerksamkeit, besonders auf dem Smartphone. Also will ich mir jetzt den Song anhören oder doch lieber das nächste Video anklicken? Man muss ständig nach diesen Sounds suchen und bei Taylor Swift läuft ja, wie schon erwähnt, harmonisch viel recht gleichförmig ab. Da braucht es einfach diese Soundideen. Und so etwas ist auch völlig im Trend. Also das finde ich als Popmusikwissenschaftler auch besonders interessant.
Ich möchte gerne noch auf eine andere Sache eingehen, und zwar auf eine kleine Sache, die aber ganz groß sein kann in diesem Song, ist der Stellenwert des einfachen O's nicht zu unterschätzen. Und das ist etwas, das eigentlich nur die Musik schaffen kann. Ich habe vor einigen Jahren Komposition studiert an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Und wir haben dort in der Kompositionsklasse von Kurt Meiering eine Oper komponiert. Das war eine Auftragskomposition fürs Staatstheater Darmstadt damals, der Prinz von Jemen. Und ich kann mich noch gut erinnern, Inhalt der ersten Stunde war die Vertonung eines einfachen O's. Was da alles drin stecken kann, also ein Erstaunen zum Beispiel, oh, oder Angst, oh, oder Verzweiflung, oh, oder also Träumerei und Liebe, oh, oder Vorsicht, oh, oh. Also wir können das auch noch beliebig weiterführen, nur auf was ich hier hinaus möchte, ist, dass Taylor dieses O eben hier auch genauso kompositorisch einsetzt. Wir haben es am Anfang schon mit drin. Hier hat das O eher die Funktion von Achtung, finde ich. Oh, oh, ne? Für mich könnte er hier genauso gut singen, Achtung, Achtung, ne? Dann später singt Taylor das O selbst. Sie singt, ooh, your necklace hanging from my neck. Oh, deine Halskette hängt an meinem Hals. Ich finde, so wie sie das Oh hier singt, ist es eher ein schweres, ein beängstigendes Oh. Später wird es dann für sie im letzten Refrain zu einer Art Befreiungsschlag. Und da habe ich das Gefühl, sie breitet ihre Flügel aus und fliegt weg, erhebt sich über diese Beziehung. Also diese O's zeigen auch irgendwie echt eine Entwicklung in diesem Song.
Ja, ich kann deine Interpretation sehr gut nachvollziehen. Aber man sieht dann auch wieder, dass man ja was Persönliches über Albrecht bei der Popmusik, ne? Also ich glaube, dein Kompositionskurs hat hier auch eine Rolle gespielt, dass du von diesem Lied fasziniert bist.
Ja, oder? Natürlich. Also ich glaube, das schafft sie aber ganz gut, dass man, dass jeder so einen Anknüpf, also oder dass man leicht ich möchte nicht sagen jeder, aber dass man leicht einen Anknüpfungspunkt in ihren Songs findet, wenn man das möchte.
Ja, das ist auch das Schöne, wenn man sich mit Popmusik etwas näher beschäftigt. Also ich glaube, Leute, die sagen, ich kann mit Taylor Swift gar nichts anfangen, wenn man sich so ein bisschen auf diese Details einlässt, wird die Musik interessanter. Also so ist es mir in den letzten Monaten auf jeden Fall gegangen.
So ist es mir in der ganzen Podcast-Vorbereitung auch gegangen. Und Taylor Swift hat dazu auch was Schönes gesagt, das ich an dieser Stelle und in diesem Podcast gerne zitieren möchte, weil es das ist, was wir hier auch jede Woche so schön zelebrieren dürfen. Menschen erwarten, dass Kunst vielschichtig ist. Sie wollen eine Bedeutung und eine Story. Sie wollen die Gewissheit, dass es Geheimnisse gibt, die sie entschlüsseln können. So, da sind wir doch beim Punkt. Markus, Nina, was ist das Vermächtnis von 9089? Was bleibt von diesem Album im Taylor Swift-Kosmos oder auch im Popmusik-Kosmos vielleicht?
Also ich würde sagen, es bleibt auf jeden Fall ein prägender Soundtrack für die 2010er Jahre. Und da man ja auch weiß, die Musik, die wir in unserer Jugend und im jungen Erwachsenenalter hören, die prägt uns am meisten. Deshalb spreche ich einfach mal für die Millennials, die Swifties sind auch und auch generell. Das ist einfach, 1989 ist der Soundtrack sozusagen von ihrem Leben, wenn sie das viel gehört haben. Für mich persönlich ist es auch eins der wichtigsten Alben meiner 20er sozusagen. Und allgemein würde ich sagen, mit 1989 wird Taylor Swift halt endgültig einfach zum Weltstar. Und als Feministin würde ich noch hinzufügen, mit der Platte prägt sie eine Generation von hoffentlich noch mutigeren, noch unerschrockeneren Frauen, als es die Millennials sind. Frauen, die Kritik von Männern einfach abschütteln im Sinne von Shake It Off. Und abschließend kann ich mich nur der New York Times anschließen. Wir haben mit New York angefangen, Welcome to New York. Und zum Abschluss würde ich sie zitieren. Sie haben über 1989 geschrieben, ihre neuen Songs sprühen und knistern vor Elektrizität und selbstbewusstem Witz. Taylor Swift strebt mit dieser Popmusik nahezu ohne zeitgenössische Bezüge nach etwas Höherem, Zeitlosigkeit.
Markus, was bleibt für dich?
Ja, ich denke, zu Shake It Off wird man bestimmt noch in 20, 30 Jahren auf Hochzeiten tanzen. Und für mich persönlich bleibt die Erkenntnis, dass der Sidechain-Kompressionseffekt eingebaut wurde und dass selbst die Mutter von Taylor Swift Starbucks-Lover verstanden hat.
Mehr von Markus gibt's live. Dr. Pop ist auf Tour mit seinem Programm Hitverdächtig. Dazu einfach mal auf seiner Webseite dr-pop.de vorbeischauen. Markus, es wird auch groß bei dir im Februar 26, müssen wir sagen, spielst du im Tempodrom in Berlin.
Genau. Ja, das wird eine recht große Show. Also sonst habe ich so vor 500 Leuten gespielt. Ich durfte auch schon mal im Theaterhaus in T2 ran in Stuttgart. Da waren, glaube ich, so 400 Leute da. Aber ins Tempodrom passen dann am 13. Februar 26, ich glaube, ungefähr 3000 Leute. Also bitte kommt alle.
Tickets gibt's über deine Webseite. Ich sag's nochmal, dr-pop.de. Und ja, wenn ihr ihn vorher schon mal hören möchtet, dann gerne in der ARD Audiothek vorbeischauen, in Dr. Pops Tonstudio reinhören und auch in die Taylor Swift Story, auch zu finden in der ARD Audiothek. Da spricht Vanessa May zusammen mit Popkulturexpertin Gizem Celik über das Phänomen Taylor Swift. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.